Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert, willkommen. Seit heute läuft das Münchner Oktoberfest. Wir sagen Prost. Zusammen mit den Münchner Kammerspielen. Gleich mehr zur dortigen doppelten Spielzeiteröffnung, unter anderem mit der Uraufführung von Mir San Mir. Außerdem, Mannheim feiert ikonische Menschendarstellungen sowie Industrie- und Landschaftsfotos aus der bald 100 Jahre alten Epoche der neuen Sachlichkeit. Das endlich wiedereröffnete Institut Mathildenhöhe Darmstadt kommt vor, sowie das Hochamt der Demokratie. Morgen ist Wahlsonntag in Brandenburg. Hören Sie ein Meinungsbild im Gespräch mit der Brandenburger Autorin und Filmemacherin Dörte Grimm. Zuerst in die Münchner Kammerspiele. Die neue Spielzeit im bereits fünften Jahr der Lilienthal-Nachfolgerin Barbara Mundel hat das Motto »Auf nach woanders«. Klingt nach Aufbruch und Abenteuer, aber auch danach, dass es Zeit sein könnte, die Zelte abzubrechen und weiterzuziehen. Zum Auftakt gab es mit der Uraufführung »Mir san mir« die Vision einer bayerischen Kolonie, die sich letzter Ausweg im Weltraum angesiedelt hat. Gestern dann noch die Premiere der Bühnenadaption von Natascha Wodins Erfolgsroman »Sie kam aus Mariupol«. Es geht da um ihre Mutter, die ihre Heimat zwangsweise verlassen musste, ohne später im neuen Leben hier wirklich anzukommen. Christoph Leibold über beide Premieren.
Grüß Gott! Wir sind sehr erfreut, Sie auf unserem kleinen Wanderplaneten willkommen heißen zu dürfen.
Die Wesen auf diesem Planeten tragen knallgelbe Hosen und Oberteile, darüber Lederhosen und Dirndl. Ihre Gesichter sind faltig, die Haare schütter. Zauselige Trachtenzombies, wie aus Raum und Zeit gefallen. Und tatsächlich spielt Mir san Mir in einer fernen Galaxie, in vielleicht nicht gar so ferner Zukunft, in der sich ein Häuflein Bayern irgendwo ins All verzogen hat, um dort unbehelligt einem Lebensstil zu frönen, den man ihm auf Erden madig gemacht hat.
Wir haben überlebt und mit uns unsere Werte und Traditionen.
Das heißt konkret, hier darf noch ohne schlechtes Gewissen Fleisch gegessen und Bier gesoffen werden und werden alle, die nicht ins eigene Weltbild passen, Fremde oder Queere zum Beispiel, ausgegrenzt. Von wegen also der Weltraum unendliche Weiten. Hier regiert die Engstirnigkeit. Auf diesem Planeten kreisen die weltflüchtigen Exilbayern in bräsiger Mir-san-mir-Selbstgefälligkeit ungestört um sich selbst. Ein gruseliges Pseudo-Idyll, das sich der chilenische Regisseur Marco Layera gemeinsam mit Kammerspiele-Dramaturg Martin Waldes-Stauber ausgedacht hat und in dem skurrile Rituale gepflegt werden. Der Tanz um einen giftgrünen Maibaum zu bedrohlich hingestampften Akkorden gehört ebenso dazu wie ein Besäufnis mit Rülpseinlagen. Überdeutlich walzt das Stück abgedroschene Klischees aus, führt brachial die Tumpheit eines von der eigenen Identität besoffenen Bajuwarenvölkchens vor. Es stimmt schon, die Mir-san-mir-Mentalität, die das eigene über das andere stellt, ist im Freistaat nach wie vor verbreitet. Originell oder gar erkenntnisstiftend ist dieses Bayern-Bashing trotzdem nicht. Und die Aufführung dementsprechend öde bis ärgerlich. Deutlich komplexer, reicher an Zwischentönen, die zweite Premiere, die Bühnenadaption von Natascha Wodins autofiktionalem Roman »Sie kam aus Mariupol« durch den ukrainischen Regisseur Stas Sirkov. Wodin ist noch ein Kind, als sich ihre Mutter ertränkt, 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihre Verschleppung durch die Nazis aus der Ukraine als Zwangsarbeiterin nach Deutschland hat sie nie verwunden. Doch lange weiß die Tochter nicht viel mehr über das Leben ihrer Mutter als das, was sich aus deren Andeutungen und Augen herauslesen ließ.
Augen, in denen ein Entsetzen steht, das für mich zum Inbegriff meiner Mutter werden wird. Ein Entsetzen von weit her, von weit über mich hinaus.
Ein unergründliches, bodenloses Entsetzen.
Das Entsetzen, das sie meint, wenn sie sagt, wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe.
Wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe!
Immer wieder der Kehrreim meiner Kindheit.
Erst im fortgeschrittenen Alter beginnt Wodin zu recherchieren. Der Roman und mit ihm Sirkovs Inszenierung erzählt von den verschütteten Erinnerungen, die sie dabei zutage fördert. Auf der Bühne ragt eine Art Gewächshaus in die Höhe, nur dass dessen Wände nicht aus Glas sind, sondern mit Gaze bespannt. Was im Inneren geschieht, lässt sich, wie hinter einem Schleier verborgen, allenfalls erahnen, so wie auch die Leidensgeschichte von Nataschas Mutter, bis dann aber nach und nach Figuren der Vergangenheit aus diesem Erinnerungsraum hervortreten und mit ihnen das Geschehen allmählich Gestalt annimmt. Sie kam aus Mariupol, handelt von der Gewalthistorie des 20. Jahrhunderts, im Spiegel einer Familiengeschichte und damit auch von einem transgenerationalen Trauma. Die Mutter wurde verschleppt, die Tochter in Deutschland als Bolschewistenbalg diffamiert.
Die Kinder der deutschen Kriegerwitwen und Naziväter, sie jagten sämtliche Russen meiner Gestalt. Ich war die Verkörperung der Bolschewisten, der Kommunisten, der slawischen Untermenschen. Ich war die Verkörperung des Weltfeindes, der sie im Krieg besiegt hat.
In der Inszenierung von Stas Sirkow verfallen die Figuren immer wieder in eine Tourette-artige Schnappatmung, als drohten sie an ihren Traumata zu ersticken. Sirkow hat Natascha Wodins Roman gekonnt gerafft. Auf interpretatorische Überraschungen verzichtet der Regisseur. Versiert erzählt er den Stoff nach, ganz auf die Kraft der Geschichte und die Schauspielkunst seines Ensembles vertrauend. Eine sehr gute Reader's Digest-Fassung für die Bühne. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Aber mit Blick auf den voll vergeigten Vorabend mit Mir san mir ist das ja auch eine ganze Menge.
Findet Christoph Leibold. Von den Spielzeitpremieren an den Münchner Kammerspielen nach Mannheim. Objektivität und genaues Beobachten, das sind die Maximen der neuen Sachlichkeit. Eine Kunstströmung in Literatur, Malerei und Fotografie in den Jahren der Weimarer Republik, jäh beendet durch die Machtübernahme der Nazis. Der Begriff für diese kurze, intensive Epoche kommt aus Mannheim. Im Juni 1925 zeigte die Mannheimer Kunsthalle Zeitgenössisches unterm Titel Neue Sachlichkeit, deutsche Malerei seit dem Expressionismus. Mannheim feiert das anstehende Jubiläum 100 Jahre Neue Sachlichkeit schon jetzt mit einer reinen Fotografieausstellung. Die Reichs-Engelhorn-Museen arrangieren in Sachlich Neu die Klassiker von damals, August Sander und Albert Renger-Patsch, zusammen mit Fotos des wesentlich jüngeren Robert Häusser. Alle drei eint mehr als das Bestehen auf Schwarz-Weiß-Fotografie, dokumentarisch-realistisches mit viel Magie. Christian Gampert aus Mannheim.
Zwei Künstler haben in den 1920er und 30er Jahren das Terrain der Fotografie völlig neu vermessen. August Sander legte mit seinem Fotoatlas Menschen des 20. Jahrhunderts eine soziologische Studie vor, die die deutsche Gesellschaft nach Schichten, Berufen, Zugehörigkeiten porträtierte und dabei ziemlich schonungslos Armut und Reichtum, Selbstbewusstsein und stumme Verzweiflung zeigte. Die serielle Konzeption der Arbeit, die immer gleiche Frontalansicht der Dargestellten, waren von bis dahin nicht gekannter typologischer Lakonie. Albert Renger-Patsch dagegen wurde vor allem mit Sach- und Industrieaufnahmen berühmt, scharfkantige, genau kalkulierte Kompositionen allen Motiven der industriellen Moderne zugewandt. In den Mannheimer Reichs-Engelhorn-Museen soll nun vor allem der scheinbar kühle Zugriff dieser beiden Fotografen gezeigt werden, der die dokumentarischen Möglichkeiten des Mediums zur Geltung brachte. Die Schau ist nach den Themen Porträt, Industrie, Arbeit und Landschaft gegliedert und entwirft so ein sehr nüchternes und auch trauriges Bild der deutschen Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg. Kurator Claude Sui.
Der Ansatz der neuen Sachlichkeit in der Fotografie entstand ja dadurch, dass man sich abgrenzen wollte gegen den sogenannten Piktorialismus, gegen die Kunstfotografie. Man konnte ja in dieser Zeit gar nicht mehr erkennen, handelt es sich um eine Fotografie oder schon um ein Gemälde. Und da gab es nun wirklich eine Zäsur.
Der neusachliche Ansatz ist wahrscheinlich der einflussreichste der Fotografiegeschichte, bis hin zur Reportagefotografie eines Robert Frank oder dem konzeptuell-grafischen Ansatz des Ed Ruscha. In Mannheim werden die beiden Klassiker Sander und Renger-Patsch nun von einem Nachfahren begleitet, der die kühle Sicht der beiden Klassiker um eine stark metaphorische Dimension erweitert. Wenn man Robert Häussers Aufnahme Toter Baum von 1981 betrachtet, dann sieht man einen schwarzen Baumstumpf inmitten eines überscharf herausgearbeiteten hellen Stoppelfells. Aber man sieht natürlich auch eine Chiffre für Einsamkeit. Wenn man Heussers Aufnahme des von einer Schutzhaut überzogenen Formel-1-Wagens des Rennfahrers Jochen Rindt sieht, dann ist das ein Bild des Todes. Der Titel 5.9.1970 verweist auf den Tag kurz nach der Aufnahme, an dem Rindt tödlich verunglückte. Und die Verkleidung des Wagens betont nicht nur die skulpturale Form. Sie ist natürlich, Mensch und Maschine werden eins, auch als Verhüllung für eine Leiche zu verstehen, so wie man tote Soldaten in Leichensäcke legt.
Seine Bilder sind nicht nur reine Abbilder der Realität, sondern sie werden auch zu einem Sinnbild. Da gibt es Objekte, die wirken geradezu magisch.
Robert Heusser starb 2013 im Alter von 88 Jahren in Mannheim. Seine Fotografie aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg überzeugt mit subtilen, meist metaphorisch aufgeladenen Kompositionen, egal ob es sich um eine Aufnahme der Kaiserstuhllandschaft vor bedrohlichen Gewitterwolken oder die sich verzweigenden Röhren einer Erdölraffinerie handelt. Verblüffend aber sind die motivischen Ähnlichkeiten seiner Fotografie mit den Bildern der Vorfahren Sander und Renger Patsch, die der Kurator in mühevoller Archivarbeit erkannt hat und nun in einer Parallelführung zeigt. Es ist, als hätten sich die drei verabredet. Heussers Porträt eines Kellners, eines Kunsthändlers oder einer armen Witwe aus den 1960er Jahren sind in der lakonischen Ganzkörperinszenierung ganz offenbar von August Sander inspiriert. Und seine Industrieaufnahmen sind in ihren radikalen Untersicht- und Schrägperspektiven von Renger Patschs Förderturm, der Zeche Zollverein oder dessen Eisenbahnbrücken beeinflusst. Die frühe neusachliche Fotografie erinnert uns nicht nur an heute vergessene Grundregeln der Klarheit, sie zeigt auch Klassenunterschiede, psychische Befindlichkeiten und die Konstruktionsmuster von Natur und Architektur. Robert Heusser als deren Nachfahre mit seinen fast religiös aufgeladenen Landschaften und Industriegebäuden ist da eine großartige Ergänzung.
Christian Gampert, er war in Sachlich Neu in Mannheim. Der Blick zurück in die Jahre der Weimarer Republik, er wird in diesen Tagen auch oft im politischen Diskurs eingefordert, um aus der Geschichte Lehren zu ziehen und entsprechend abzustimmen. In Brandenburg gab es seit 1990 nur sozialdemokratische Ministerpräsidenten. Aktuell regiert ein rot-schwarz-grünes Dreierbündnis das Land rund um Berlin. Spannend ist die Frage, ob Amtsinhaber Dietmar Woidke wirklich aufhören will, sollte morgen die AfD bei der Landtagswahl vor der SPD landen. Bislang trennen sie 2,7 Prozentpunkte. Kurz vor dieser Sendung habe ich die Autorin und Filmemacherin Dörte Grimm in ihrem Heimatort Pritzwalk erreicht. Die Kleinstadt liegt im nordwestbrandenburgischen Landkreis Prignitz. Eines ihrer Bücher heißt »Es ist einmal«, einer ihrer Dokumentarfilme »Die Unberatenen«. Er handelt von ihrem Ostgeburtsjahrgang 1978. Meine erste Frage an Dörte Grimm war, ob etwa der Titel »Die Unberatenen« noch aufs Wahlvolk in Brandenburg heute passt?
Also der Begriff der Unberatenen geht ja eigentlich so darauf zurück, dass diese Jahrgänge, so 75 bis 85 Geborene in Ostdeutschland, in der Mitte ihrer Pubertät sozusagen dieser Systemwechsel erreichte und sie in dieser Zeit von allen Institutionen, also quasi Lehrer, Schule, um sie herum die Gesellschaft und aber auch ihren Eltern sozusagen keine Beratung an die Seite bekommen hätten in Bezug auf die Zukunft. Und wenn man da jetzt auf die jetzige Situation in Brandenburg guckt, finde ich, dass eigentlich alles da ist. Also sozusagen alle Informationen liegen da vorhanden. Man kann auf alles zugreifen. Überall im Netz findet man jede Information. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Leute nicht beraten sind. Die Frage ist nur, ob sie zuhören wollen, wenn man ihnen Ratschläge gibt.
Ja, dann aus Ihrer Warte in Pritzwalk heraus. Befürchten Sie jetzt etwas am morgigen Wahlsonntag?
Ja, die Prognosen sind ja wirklich schon lange auf dem Tisch und natürlich befürchten wir sozusagen die Mehrheit der AfD. Und ich kenne wirklich die meisten Menschen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, haben tatsächlich so eine Art Vernunftwahl gemacht, um der SPD noch das Kreuzchen zu geben. Und ich weiß auch immer nicht, ob das so das Richtige ist, weil eigentlich soll man ja wählen, wofür man wirklich brennt oder von welcher Partei man sich wirklich vertreten fühlt. Aber in dem Sinne, glaube ich, haben die meisten sich jetzt dafür entschieden, oder mit denen ich gesprochen habe, der SPD das Kreuzchen zu geben, um das eben zu verhindern.
Schon 2019 gewann die AfD zweistellig dazu in Brandenburg. Wo sehen Sie denn als Autorin, als Filmemacherin die Gründe für das Erstarken dieser Partei?
Ja, man kann es ganz gut an den Wahlplakaten hier auch im Landkreis sehen. Also hier wird überall mit der großen internationalen Politik Wahlkampf gemacht. Ja, also die Menschen haben eigentlich nur noch Migration als Thema, über das auch ständig gesprochen wird. Und die große Unzufriedenheit mit der Ampelregierung und, das muss ich auch so sagen, immer wieder auch Kritik an den Medien, wie sie sozusagen diese Themen auch so platzieren. Und wenn man dann aber wirklich mit den Leuten ins Gespräch geht, merkt man, den meisten geht es eigentlich ziemlich gut. Und also ihr Lebensstandard hat sich seit den 90er Jahren auf jeden Fall erheblich verbessert. Und wenn man dann nachfragt, sozusagen, dann hat man immer das Gefühl, morgen geht eventuell die Welt unter, aber eigentlich geht es den Leuten ganz gut. Und man fragt sich natürlich, wie kann das sein? Wie ist da so ein Ungleichgewicht entstanden? Und ich habe da selbst keine eindeutige Antwort. Aber ich glaube, die Leute spüren eine Unzufriedenheit und auch eine nicht wirkliche Transparenz in Bezug auf das, was an Politik gerade im Land passiert. Und das äußert sich natürlich im Wahlverhalten und manchmal auch in einem versteckten Wahlverhalten. Und was ich dann auch immer noch gerne sage, weil das auch mein Thema ist, ist aber, dass wir auch immer noch mit einer großen Angst vor Unsicherheit zu tun haben. Also das heißt, nicht nur der Schatten der DDR liegt hier über der Bevölkerung, sondern eben auch die 90er Jahre, eine Zeit, in der die Leute so viel mit Arbeitslosigkeit und Scheidung, Alkoholismus und genereller Unsicherheit zu tun hatten. Und das steckt den Menschen, glaube ich, immer noch in den Knochen. Und deswegen ist eben die Angst groß, dass der Standard, den man sich mühsam erarbeitet hat, wieder verloren geht.
Gehen wir mal zur Kulturszene. Brandenburg braucht Vielfalt, haben diese Woche Gedenkstätten, Institute und Stiftungen gefordert. Sie kämpfen gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und beziehen sich damit auf einen abgelehnten AfD-Antrag im Potsdamer Landtag, der Asylbewerbern und Flüchtlingen den Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen verbieten lassen wollte. Als Reaktion auf Solingen. Die Brandenburger AfD spitzt dazu und sagt, Vielfalt ist keine Stärke. Was sagen Sie?
Ja, also das sind wirklich harte Worte und das ist natürlich immer zündeln und eine riesengroße Provokation, mit der man extrem viel Aufmerksamkeit erzielt. Aber die Vielfalt ist ja schon da. Ja, also wenn man hier ins Krankenhaus geht oder wenn man auch irgendwie guckt, wer die Menschen versorgt, also überall, auch hier in der Prignitz, ist es extrem bunt geworden und das ist total schön. Also die Vielfalt ist schon längst da, die kann man überhaupt gar nicht mehr wegdenken und wegreden. Und deswegen ist es gut, dass man sich dagegen gewehrt hat. Das ist ja ein absurder Vorschlag.
Gibt es fühlbare Befürchtungen für Projekte zur Stärkung der Zivilgesellschaft in Brandenburg? Da machen Sie ja auch mit.
Ja, also so, ich glaube, Kunst und Kultur haben es so gerade im ländlichen Raum, wo ich mich befinde, generell immer ein bisschen schwer, weil die als hochschwellig wahrgenommen werden, obwohl sie es in Wirklichkeit gar nicht sind. Also wenn zum Beispiel eine Vernissage im Fritzberg stattfindet, dann ist das immer kostenlos, immer umsonst. Und die Leute nehmen das aber so, die Kultur will eigentlich viel mehr in die Stadt reinwirken und die Fritzweiger oder auch die Prignitzer nehmen das aber nicht so wahr, wie sich das die Kultur manchmal so wünscht. Also die AfD hat ja quasi auch schon da im Bundestag einen Antrag gestellt, welche Projekte von Demokratie leben. Das ist ein großes Förderprogramm sozusagen, also Zivilgesellschaft sozusagen fördern und stärken und auch bezahlen. Und erstmal ist das ja nur eine Anfrage, aber es fällt natürlich auf, dass es irgendwie in Zeiten des Wahlkampfes so eine Anfragen auch gestellt werden oder sowieso in Zeiten totaler politischer Aufregung, nennen wir es mal so. Und Zivilgesellschaften hier, die sind im ländlichen Raum nicht so breit aufgestellt. Und deswegen fürchten die natürlich auch, dass wenn die AfD dann in Ausschüssen sitzt, das Mittel dann auch blockiert oder sogar gestrichen werden. Aber man darf immer nicht vergessen, dass ja 70% wirklich diesen 30% gegenüberstehen. Das heißt, die große Mehrheit im Osten wählt demokratisch und ist auch demokratiefest. Das wird ja im gesamtdeutschen Kontext gerne mal in Frage gestellt. Und gerade jetzt in diesem Jahr gab es in Wittstock, in Pritzweig, in Neuruppin-Wittenberge gab es halt überall Vielfalt und Demokratie-Demos. Und da waren dann zwar, weiß ich nicht, 200 oder 500, manchmal 1000 Leute auf der Straße. Aber das ist das erste Mal, dass es so eine große Bewegung von Zivilgesellschaft hier überhaupt gibt seit dem Fall der Mauer. Und das ist eben so eine Graswurzelbewegung, die sich jetzt noch vernetzen muss, in die halt auch viele Künstlerinnen und Künstler reinwirken und die, glaube ich, sich ihrer gesellschaftlichen Mitte, in der sie auch sind, irgendwie noch sicher werden müssen. Das heißt, die gesellschaftliche Mitte ist eigentlich da, aber sie muss sich ihrer selbst noch bewusst werden und Stärke dann auch in die Gesellschaft abgeben.
Mit dieser Fixierung auf die AfD doch so ein bisschen im Diskurs, der ja von Westdeutschen geprägt ist. Was beobachten Sie da? Dieser Blick des Westens auf den Osten?
Ja, es ist halt, also ich finde, wir müssen diesen defizitären Blick, den müssen wir irgendwie überwinden. Ja, also das heißt, also ich bin ja vor einem Jahr wieder zurück in die Heimat gezogen. Ich bin eine von den Rückkehrerinnen. Und ich habe immer mit so vielen Vorurteilen zu tun gehabt, also sowohl von den Leuten hier, die dann sagen, ach, ihr kommt zurück und seid ihr sicher, hier ist doch nichts. Also quasi dieses abgehängte Narrativ des Ostens, was sich irgendwie über Jahrzehnte jetzt hinwegträgt, denken sogar die Leute, die hier wohnen, obwohl es ihnen hier eigentlich gut geht. Und auf der anderen Seite gibt es immer wieder sozusagen diese braune Beschreibung des Ostens, die natürlich dann irgendwie auch allen zivilgesellschaftlichen Akteuren so in den Rücken fällt, die hier seit Jahrzehnten ihre Arbeit machen und wirklich so ihr Bestes geben. Und ich finde, wir müssen viel mehr darauf gucken, was in den letzten 35 Jahren alles schon entstanden ist. Und natürlich ist im Vergleich die Demokratie zur Bundesrepublik in Ostdeutschland, hat ja nicht so viel Zeit zu wachsen, aber 35 Jahre, was ist dafür eigentlich schon passiert und entstanden? Ich finde, man muss viel mehr darauf gucken eigentlich.
Farben kann man nicht hören. Welche Farbe geben Sie Pritzwalk im Nordwesten Brandenburgs?
Ich fürchte, es ist rot-blau. Aber das werden wir dann morgen sehen.
Sagt die Autorin und Dokumentarfilmerin Dörte Grimm. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Jetzt geht es gedanklich rauf nach Darmstadt in die Künstlerkolonie Mathildenhöhe. 12 Jahre lang war das zentrale Ausstellungsgebäude zu. Sanierung, damit alles passt für den UNESCO-Welterbetitel. Alles zumindest teilweise in den Zustand von 1908 zurückzuversetzen, also in die Zeit der Gründung der Jugendstilsiedlung und zu sanieren, hat 33 Millionen Euro gekostet. Dieses Wochenende ist Welterbefest. Das Institut Mathildenhöhe präsentiert da zum Start ein Best-of der großen städtischen Kunstsammlung Darmstadt. Auf die Mathildenhöhe führt uns Ludger Fittkau.
Zwischen dem spektakulären Hochzeitsturm und den sehr individuell gestalteten ehemaligen Künstlervillen liegt das eher schlicht und funktional gehaltene Ausstellungsgebäude mit 4 Hallen, zwischen 1905 und 1908 errichtet. Jetzt ist es grundsaniert und bietet mit neuer Klimatechnik wieder Raum für großartige Kunst. Etwa die der feministischen Avantgarde-Künstlerin Annegret Soltau. Sie tauchte in den 1980er Jahren für eine 2x2 Meter große Fotokollage mit ihrem Körper in das sogenannte Felsenmeer im Odenwald ein. Einen alten römischen Steinbruch, der zum Teil wie ein Steinmeer aussieht. Soltau schwebt nackt in Felsspalten und setzt zum Salto an. Auf einem Felsen übt sie sich im Brustschwimmen. Dieses Werk ist akrobatisch und urkomisch, das verspielte Manifest einer freien Frau. Im Felsenmeer ist eine der herausragenden Arbeiten in der neuen Ausstellung der Mathildenhöhe in Darmstadt.
Performancekunst ist hier in Darmstadt auch gut zu Hause mit Annegret Soltau, eine wirklich wegweisende Künstlerin. Madonna hat sie auch zitiert, die Musikerin, mit einem Foto. Und für uns einfach eine ganz geschätzte Künstlerin hier der Stadt mit einem großen Werk.
Sagt Philipp Gutbrot, der Direktor des Instituts Mathildenhöhe in Darmstadt. 400 Werke aus rund 200 Jahren Kunstschaffen, von der Romantik bis zur aktuellen Videokunst, hat er gemeinsam mit Co-Kuratorin Sandra Bornemann-Quecke aus der riesigen Kunstsammlung der Stadt zur Wiedereröffnung der rekonstruierten Ausstellungshallen ausgewählt. Darunter auch das Wilde Kaninchen von Franz Marc, das 1908 entstand. Philipp Gutbrot.
Und das wurde 1937 hier gezeigt, im selben Jahr, als es auch in Darmstadt eine entartete Kunstausstellung gab, mit Franz Marc drin. Und das sind so diese Graubereiche, wo auch die NS-Diktatur nicht ganz stringent war. Vielleicht wurde hier gesagt, das hat mehr mit französischem Impressionismus zu tun. Das wissen wir nicht. Aber es ist so ein Punkt, wo wir auch weiter forschen und mehr erfahren möchten. Es kam in dieser Zeit in die Städtische Kunstsammlung Darmstadt, wurde ausgestellt.
Der Zweite Weltkrieg als Folge der NS-Diktatur, der bildet einen Schwerpunkt dieser Ausstellung. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Darmstädter Innenstadt am 11. September 1944, also vor genau 80 Jahren, in einer Bombennacht nahezu vollständig zerstört wurde. Mehr als 11.000 Menschen starben in dieser Nacht. Knapp die Hälfte der damals rund 110.000 Einwohner wurde obdachlos. Hanno Benz, der SPD-Oberbürgermeister Darmstadts, erinnert während des Rundgangs durch die neue Ausstellung daran, dass die Stadt in der Nachkriegszeit eine neue Künstlerkolonie baute, um Künstlerinnen und Künstler in die zerstörte Stadt zu locken.
Es ist unser Ziel, die neue Künstlerkolonie, die ja jetzt nicht mehr so neu ist, zu sanieren, um genau das auch wieder aufzunehmen, hier Wohnraum für Künstlerinnen, Künstler, Kulturschaffende zur Verfügung zu stellen, weil Darmstadt schon immer ein kulturelles Zentrum war und auch diese Idee nach dem Krieg maßgeblich auch zum ideellen Wiederaufbau der Stadt beigetragen hat. Und das möchte ich fortsetzen.
Für Darmstädterinnen und Darmstädter, die sich für Kunst und Geschichte interessieren, ist die erste große Ausstellung nach 12 Jahren Baustelle auf der Mathildenhöhe auf jeden Fall sehenswert. Doch sie setzt inhaltlich noch nicht das überregionale Ausrufungszeichen, für das etwa die großen Präsentationen zum Expressionismus oder zu Musik und Klängen in der zeitgenössischen Kunst vor der Schließung des Gebäudes sorgten. Co-Kuratorin Sandra Bornemann-Quecke weist jedoch darauf hin, dass die Werke der Darmstädter Kunstsammlung von Museen weltweit immer wieder als Leihgabe angefragt werden. Die aktuelle Ausstellung spiegele die besondere Qualität der Sammlung.
Wir zeigen einige Werke von zeitgenössischen KünstlerInnen und Künstlern, die zum Teil aus Darmstadt stammen, aber auch international bekannt sind. Und so zeigen wir auch die internationale Strahlkraft der Kunst von Darmstadt ausgehend über Darmstadt hinaus. Und das wird ja auch zukünftig ein Schwerpunkt hier im Ausstellungsgebäude sein, dass wir wieder mehr zeitgenössische Ausstellungen zeigen werden.
Geplant ist unter anderem eine Ausstellung zum Philosophen Friedrich Nietzsche und dessen Einfluss auf die Kunstentwicklung. Ab sofort ist das UNESCO-Weltkulturerbe Mathildenhöhe Darmstadt wieder zurück auf der Landkarte großer Kunstausstellungsorte hierzulande.
Sagt unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittkau. Auch in den Kulturmeldungen von Anja Reinhardt geht es nochmal um Kultur in den Bundesländern, in denen man dieses Jahr die Wahl hatte oder hat.
Bei der Dresdner Tagung, in der Museen als Orte der Demokratie diskutiert wurden, das Ganze unter dem fragenden Titel Offen, kritisch, inspirierend, wurde darüber gesprochen, welche aktive politische Rolle ein Museum in der Demokratie spielen kann. Veranstaltet wurde die Tagung vom Deutschen Hygienemuseum und den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Pädagogin Christine Gerbig sagte zu den Landtagswahlen in diesem Jahr mit Blick auf die Museumsarbeit im Deutschlandfunk Kultur.
Ich glaube, es war für alle sehr deutlich, dass wir da in Zukunft vor noch größeren Herausforderungen stehen. Die Wahlergebnisse kamen jetzt auch nicht ganz unerwartet. Wir haben ja schon seit einigen Jahren das Problem, dass diese Kräfte stärker werden. Und es ist natürlich so, dass wir uns als Kulturschaffende auch sehr gut überlegen, wie wir uns in Zukunft noch stärker zusammentun können, um diesen Kräften zu widerstehen.
So die Pädagogin Christine Gerbicher. Es wurde aber auch in die Strukturen der eigenen Institutionen geschaut. Museen müssten erstens diverser werden, um die Gesellschaft besser abzubilden, und zweitens mobiler, das heißt zum Beispiel aufs Land gehen und Sammlungen dort vorstellen. Cleo Sylvester war die erste schwarze Schauspielerin, die am National Theatre in London eine Hauptrolle hatte. 1969 war das in The National Health von Peter Nichols. In den 60er Jahren hat sie immer wieder auch mit dem Filmregisseur Ken Loach zusammengearbeitet. Später spielte sie in der sehr erfolgreichen britischen TV-Serie Crossroads. Man kann hier wirklich nicht alle Rollen, Stücke und Filme aufzählen, weil es wirklich sehr, sehr viele waren. Zu Beginn ihrer Karriere hat sie außerdem auch erfolgreich gesungen. To Know Him is to Love Him. Überraschenderweise mit den Rolling Stones. Gestern ist Cleo Sylvester im Alter von 79 Jahren gestorben. Im Mai wurde die diesjährige Trägerin des Josef-Breitbach-Preises bekannt gegeben. Gestern wurde er der Schriftstellerin Anne Weber in Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein für ihr Lebenswerk überreicht. Und die in Paris lebende Weber fand in ihrer Dankesrede durchaus auch Parallelen zum deutsch-französischen Unternehmer und Schriftsteller Josef Breitbach.
Ist er eigentlich ein Moralist? Und vielleicht ist das auch was, was mich mit ihm ein bisschen verbindet, obwohl das sich bei mir ein bisschen anders äußert. Bei ihm hat es oft so etwas Denunziatorisches, etwas, er will immer aufdecken, Fehler, Mankos. Ich bin da, glaube ich, etwas nachsichtiger mit anderen Menschen.
Der mit 50.000 Euro ausgestattete Josef-Breitbach-Preis gehört zu den höchstdotierten Literaturpreisen in Deutschland. 1977 wurde er von Breitbach gegründet. In der Vergangenheit bekamen ihn unter anderem Ilse Eichinger, Marcel Bayer oder Natascha Wodin.
Ab 18.10 in den Informationen am Abend mit Stefanie Rode geht es unter anderem um die Frage, ob das geplante Bürokratieentlastungsgesetz ein Freibrief für Cum-Cum-Steuerhinterzieher ist. Hier bei Kultur heute, dank fürs Dabeisein, Henning Hubert.